Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
Mit Gesa Ufer. Der Krieg in der Ukraine ist zu großen Teilen auch ein Krieg um Informationen. Und entsprechend wichtig ist die Rolle der Wikipedia in diesem Konflikt. Die Betreiber, die systematisch gegen Falschinformationen zum Krieg vorgehen, sind jetzt in Russland zu einer Geldbuße verurteilt worden. Außerdem sollen sie bestimmte Informationen, etwa zu den Kriegsverbrechen in Butscha und Mariupol, löschen. Die US-Stiftung will sich allerdings nicht beugen und hat deshalb Einspruch erhoben. Über diese neue Stufe in der Auseinandersetzung zwischen Russland und der Wikipedia habe ich hier im Kompressor mit dem Medienwissenschaftler und Netzpolitikexperten Leonard Dobusch von der Universität Innsbruck gesprochen. Ihn habe ich zunächst gefragt, wie er die Situation der Wikipedia in Russland derzeit überhaupt einschätzt, wie frei die Enzyklopädie überhaupt agieren kann und welche Rolle schon jetzt die Zensur spielt.
Also zunächst einmal muss man, glaube ich, sich bewusst machen, wie groß die Bedeutung von einer Informationsquelle wie der Wikipedia gerade in Krisenzeiten und ganz besonders eben auch in Situationen ist, wo man vielleicht klassischen Medien in Russland, Staatsmedien nicht vertrauen kann. Also in den ersten Tagen der Invasion haben über 500.000 Menschen jeden Tag alleine die russische Seite zur Invasion der Ukraine in der Wikipedia besucht. Und seither hat sich das auf einem niedrigeren Niveau eingependelt. Aber das erklärt auch, warum Wikipedia dann ins Visier staatlicher Stellen geraten ist. Und bislang ist es aber so, dass die Wikipedia vor allem Maßnahmen zum Schutz ihrer Autorinnen und Autoren getroffen hat. Das heißt, im Unterschied zur sonst üblichen Praxis werden nicht mehr die Namen der einzelnen Beitragenden ausgewiesen, weil man sie schützen will vor staatlicher Repression. Noch ist die Wikipedia allerdings in Russland vollständig und in allen Sprachversionen zugänglich.
Es stehen ja bestimmte Wörter, zum Beispiel die Verwendung des Wortes Krieg unter Strafe. Sie haben gerade schon beschrieben, dass die Wikipedianer, also die Autoren und Autorinnen, nicht mehr unter Klarnamen schreiben. Ich kann mir vorstellen, dass sie aber auch zahlenmäßig einfach abnehmen, weil sie Angst haben. Also ist das so und kann man sich überhaupt im Moment noch über Kriegsverbrechen zum Beispiel adäquat informieren in der Wikipedia?
Na, ich würde so sagen, ganz viele Leute haben vorher schon und schreiben auch heute in der Wikipedia nicht unter Klarnamen, sondern haben sich dafür ein Pseudonym ausgesucht. Mhm. Und das heißt, diese Repressionsversuche gegen die Wikipedia und deren Autorinnen und Autoren unterstreichen nochmal die große Bedeutung von Pseudonymität für das Funktionieren der Wikipedia. Das ist nämlich was anderes wie Anonymität, weil ja die Leute, die quasi unter einem Pseudonym schreiben, trotzdem da eine Reputation quasi aufbauen können und gezeigt haben, dass sie in der Vergangenheit seriöse Informationen und seriöse Beiträge beigesteuert haben. Das heißt, es ist wichtig, dass man zwar die zuordnen kann, aber dass das Pseudonym dann eben nicht mit dem Klarnamen einfach verknüpfbar ist, nicht einfach herausfindbar ist. In Russland ist man aber noch einen Schritt weitergegangen. Man hat auch nicht mehr mal mehr die Pseudonyme ausgewiesen. Es gab dort kurzzeitig nur eine einzige quasi Fake-Person, der alle Editierungen zugeordnet wurden, damit man eben nicht es möglichst schwer macht für staatliche Stellen, hier einzelne Autorinnen und Autoren zu verfolgen. In Weißrussland ist ja im März ein Wikipedianer bereits auch verhaftet worden, weil er zu diesem Thema etwas beigetragen hat in der Wikipedia.
Verstehe. Herr Dobusch, lassen Sie uns doch sehr gern auch noch mal kurz auf diese gerichtliche Auseinandersetzung schauen. Also Ende April hatte ja ein russisches Gericht die hinter der Wikipedia stehende Wikimedia Foundation zu einer Strafzahlung von 5 Millionen Rubel, das sind umgerechnet ungefähr 82.000 Euro, verdonnert. Die Wikimedia hat gegen diese Klage der russischen Medienaufsichtsbehörde Einspruch erhoben, und zwar einerseits auf formaler, aber auch auf prinzipieller Ebene. Sie argumentiert nämlich mit der Einschränkung der Meinungsfreiheit, die ja auch in der russischen Verfassung garantiert sei. Wie realistisch sind denn die Chancen für die Wikimedia, mit dieser Argumentation auf offene Ohren zu stoßen?
Also ich bin kein Experte für das russische Justizsystem und mein Vertrauen ist aber auch angesichts von anderen Prozessen wie dem Nawalny-Prozess jetzt nicht sehr ausgeprägt. Aber selbst wenn die Chancen am Ende Recht zu bekommen eher gering sein mögen, so finde ich es schon wichtig und richtig, dass sich die Wikimedia Foundation hier in ihrer Berufung gegen die erstinstanzliche Entscheidung auf Grundsätze beruft, die auch Teil der russischen Verfassung sind. Und ganz allgemein hat das die Wikimedia Foundation für sich ja zum Prinzip erhoben, dass man sich Zensurversuchen nicht beugt. Und mit wenigen Ausnahmen, einer wichtigen natürlich China, die zweite Ausnahme ist Myanmar, ist die Wikipedia trotzdem auf der ganzen Welt in allen Sprachversionen eigentlich heute zugänglich, obwohl man eigentlich sich nicht einfach irgendwelchen staatlichen Zensurversuchen unterworfen hat.
Herr Lubusch, was denken Sie denn, wie es weitergeht, falls die Wikimedia Foundation in dieser Auseinandersetzung verliert? Also muss die Wikipedia dann vielleicht über kurz oder lang wirklich vom russischen Netz genommen werden? Oder was würde das bedeuten?
Also wenn man sich anschaut, wie es in anderen Staaten mit repressiven Regimes, die sehr stark auch auf Informationsunterdrückung setzen, wie zum Beispiel China, was dort passiert ist, dann sieht man, dass die Wikipedia zunächst mehrere Jahre lang in der chinesischen Sprachversion gesperrt war. Seit 2019 sind aber alle Sprachversionen in China gesperrt. Das heißt, ich würde auch erwarten, dass man in Russland zunächst mit einer Sperre der russischen Wikipedia rechnen muss. Und wenn quasi die Auseinandersetzungen dann nicht zu Ende gehen, dass dann auch andere Sprachversionen, die englische Version und andere gesperrt werden.
Sagt der Medienwissenschaftler und Netzpolitik-Experte Leonard Dobusch von der Universität Innsbruck.